Ja, Auferstehung. Wir haben uns ja, viele von uns haben sich daran gewöhnt. Wir feiern jedes Jahr Ostern. Und ja, damit wir heute auch noch ein bisschen was Besonderes haben, habe ich uns das offene Grab mitgebracht. Das ist keine Brille, ja, wo ein Auge blind ist, sondern ihr seht links, das ist von euch aus, ja, das ist, da ist der Eingang. Der Stein ist schon weggerollt. Und wir befinden uns alle heute Morgen dort direkt am Eingang zum offenen Grab. Und wir werden das ein Stück miterleben. Nicht die ganze Auferstehungsgeschichte, aber ein Stück davon. Auferstehung. Wer hätte das gedacht? Wer kann das denken? Die meisten unserer Zeitgenossen tun sich damit genauso schwer wie die Zeitgenossen von Jesus. Natürlich, man lebt das ja nicht alle Tage. Ja, nicht umsonst gibt es solche Sprichworte wie Friedhofsruhe. Natürlich, weil dort ist, ja, Tote machen keinen Lärm und die, die dorthin gehen, sollten auch keinen machen. Aber wir erleben heute eine ziemliche Unruhe an diesem Grab. Peter hat schon den Text gesagt. Wir haben ja die ganze Reihe jetzt aus Johannesevangelium und auch heute Morgen. Johannes Kapitel 20. Früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war. Wer war heute Morgen vor Tagesanbruch, bevor es noch dunkel war, wer war schon unterwegs? Niemand von uns. Okay, wir hatten alle noch Zeit. Ja. Aber hier gab es jemand, die war schon unterwegs. Von Schmerz und Sehnsucht getrieben. Als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, weggenommen war. Unfassbar. Gräber lässt man in Ruhe. Noch heute, ich habe ein bisschen nachgeschaut, auf Grabschändung kann man dafür ins Gefängnis kommen. Wer Gräber nicht in Ruhe lässt, das ist ein echter Delikt. Und Maria kommt zum Grab. Wir wissen aus den anderen Evangelien, sie kommt nicht alleine, aber hier wird ihre Situation sehr explizit geschildert im Johannesevangelium. Es wird ein Fokus auf sie gerichtet. Ja, sie ist unterwegs zum Grab und es ist nicht wie erwartet. Sie hat ein verschlossenes Grab erwartet, den Stein vor dem Eingang. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Wir wissen, nachdem wir ja schon eine ganze Zeit im Johannesevangelium unterwegs sind, ja, Johannes ist ein sehr bescheidener Mensch gewesen, hat nie seinen eigenen Namen in seinem Evangelium verwendet und umschreibt ihn immer. Aber wir wissen aus den anderen Evangelien, er war das. Also Petrus und Johannes waren da irgendwie zusammen, die kamen ja beide nicht aus Jerusalem, aber zu der Zeit waren sie eben in Jerusalem, natürlich, wegen den ganzen Ereignissen. Sie haben dort das letzte Abendmahl gefeiert, sie haben die Kreuzigung erlebt, durchlitten, Fassungslosigkeit. Ich finde das hochinteressant, muss ich sagen, wenn ich den letzten Vers aus Kapitel 19 lese, da ist der Abend kurz vor Sonnenuntergang. Ja, da steht am Freitagabend, in dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und er dort noch vor dem Ende des Rüsttages der Juden begraben werden konnte. Der Rüsttag auf einen großen Sabbat, ja, auf ein Passafest war vorbei und dann war Passa. Und über dieses große Passafest, was wirklich ein großartiges Ereignis von den Juden war, steht nichts da. Gar nichts. Weil es im Vergleich zu dem, was Johannes wirklich bewegt, auch nichts ist. Bedeutungslos. Ja? Wirklich bedeutungslos. Und für uns sowieso, aber auch für die Juden. Wenn eben Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, für unsere Schuld, und das wurde gerade vorher deutlich gemacht, und Jesus jetzt am dritten Tag auferstanden ist, dann ist dieser Sabbat dazwischen ist übrig. Er wird nicht erwähnt. Es steht gar nichts drüber, sondern es wird direkt auf diesen Sonntagmorgen gesprungen. Und Maria Magdalena läuft also vom Grab weg zu Petrus und zu Johannes. Und sie sagt, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Katastrophe. Die Leiche ist weg. Sie ist außer sich. Ja? Sie sagt, sie weiß nicht wer. Dieses Sie ist ein unbestimmtes Sie. Sie weiß es nicht, aber sie hat gesehen, er ist weg. Sie wollte am Grab weinen und viele Menschen weinen viele Tränen am Grab, an offenen und an verschlossenen Gräbern. Und das kann man verstehen. Jemand hat gesagt, Schmerz ist der Preis der Liebe. Und hier war auch jemand, die Maria Magdalena, wir wissen aus dem Markus-Evangelium, Jesus hatte sie von 7 Dämonen befreit, das heißt, sie war extrem belastetes Leben und Jesus hat sie befreit. Und sie hat ein befreites Leben geführt durch Jesus und jetzt ist Jesus gestorben und ihre Liebe zu ihm war sehr groß. Deshalb war sie morgens früh unterwegs zum Grab. Und jetzt war sie zutiefst erschrocken. Sie haben den Herrn weggenommen aus der Gruft. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Interessant, Nebenbemerkung, die Jünger, die tapferen Männer, waren nicht so früh aufgestanden. Die mussten erst aufgeweckt werden. Weiß ich nicht, waren vielleicht schon auf. Ja? Also sie waren, aber ja. Mir scheint, dass die Sehnsucht der Jünger nicht so stark war. Vielleicht war auch ihr Frust rationaler, wie Männer so oft rationaler sind. Wir sehen das auch im weiteren Text noch. Aber jetzt, nachdem, also das darf natürlich nicht sein, nachdem sie die Botschaft bekommen haben, der Leichnam ist weg, da ging Petrus hinaus und der andere Jünger folgte ihm. Sie wollten zum Grab und liefen miteinander los. Aber der andere Jünger war schneller als Petrus. Das ist typisch Männer. Wettrennen zum Grab. Ja? Also mir kommt das so verständlich vor. Das ist wirklich wie aus dem Leben gegriffen. Ja? Wer ist Erster? Natürlich. Und Johannes, ja, war vielleicht noch, also er hatte besser trainiert, war auf jeden Fall schneller, war zuerst dort. Ja? Und kam vor Petrus an der Grabhöhle an. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden daliegen, ging aber noch nicht hinein. Wir merken hier, wie genau das alles beschrieben wird. Ja? Johannes hat das Wettrennen gewonnen, aber so ein offenes Grab hat eben auch eine Hemmschwelle. Einmal ist der Eingang nicht so groß, dass man aufrecht reingehen kann, ja, sondern man kann sich hineinbücken und er hat mal so reingeschaut und er hat gesehen, die Leintücher, Leinbinden, die Tücher, in die Jesus eingewickelt wurde, lagen dort leer. Der Leichnam ist weg. Also Maria Magdalena hatte nicht nur Halluzinationen in ihrer Trauer, ja, sie hatte nicht so verweinte Augen, dass sie gar nicht mehr sehen konnte, sondern sie hat recht gehabt. Was jetzt? Als Simon Petrus ankam, ging er gleich in die Grabkammer. Es ist so typisch. Ja? Petrus hält nicht an der Schwelle, sondern er geht rein. Er hat da keine Angst, das ist ja alles, ja, was soll das? Grab ist offen, Petrus rein, schaut sich um, sieht das alles ganz genau. Er sah die Leinbinden da liegen und das Schweißtuch, das sein Gesicht bedeckt hatte. Das lag getrennt von den Leintüchern und zusammengewickelt an einem eigenen Ort. Ihr Lieben, das sieht nicht nach einem Leichenraub aus. Wenn man eine Leiche raubt, also man kann natürlich alles machen, aber dass man dann das Schweißtuch abnimmt und faltet das ordentlich zusammen und ja, also normal sieht man, dass man möglichst schnell wegkommt. Und das hat Petrus auch irgendwie kapiert und Johannes hat das aufgeschrieben, um diese ganz schräge Situation da zu schildern. Und wir können uns vorstellen, Petrus ist gerade da drin und hat sich umgeschaut und hat das so wahrgenommen. Da ist das Leintuch, da ist das Schweißtuch, keine Spur von einem Leichnam. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Er sah sich das an, andere übersetzen, er beobachtete es genau und glaubte. Was glaubte der jetzt? Was glaubte er? Ich denke, er fing an zu glauben, Jesus hat uns mindestens dreimal etwas von Auferstehung gesagt. Aber es gibt ein Riesenproblem. Johannes hat nur wenig Vergleichsmomente. Er hat welche. Johannes und Petrus waren dabei, als die Tochter des Jairus auferweckt wurde. Aber da war natürlich Jesus lebendig und konnte eingreifen und konnte die Hand nehmen und konnte Worte sprechen. Sollte es möglich sein, dass Gott praktisch die Worte gesprochen hat, damit Jesus auch auferweckt, also irgendwas, er schreibt, er glaubte. Wir sehen nachher, dass Glaube ist nicht einmal wie eine Explosion, kann so sein, aber Glaube ist eben auch wie ein Prozess. Denn noch, schreibt er dann, hatten sie nicht verstanden, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstehen musste. Hier steht, nach dem Zeugnis der Schrift, das heißt, das Alte Testament, Gottes Wort, ist so sicher, Jesus musste auferstehen. Konnte gar nicht anders sein. Das hatten sie aber bis dahin noch nicht verstanden und jetzt beginnen sie zu verstehen. Der Geist Gottes war ja auch noch nicht so in dem Maß in ihnen. Aber er beginnt zu glauben, auch wenn er es noch nicht durch und durch verstanden hat. Aber in diesem leeren Grab ist in Johannes etwas weitergegangen in dem Glauben an Jesus. Und ich hoffe, und wir haben sehr dafür gebetet und beten auch noch, dass auch in uns immer wieder, wenn wir diese Worte lesen, wenn wir das wahrnehmen, dass Glaube weiter wächst in uns. Vers 10 hat mich erschüttert. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Hatten die Hunger oder was? Also ich habe mir echt gefragt. Gewöhnlich gingen Männer nach Hause, wenn sie Hunger haben. Die haben gerade ein leeres Grab gefunden. Ja? Was wissen wir bis jetzt? Was wissen wir? Das Grab ist leer. Was wissen wir noch nicht? Wo ist Jesus? Was ist mit ihm? Wo ist er? Zeigt er sich? Ist er ganz weg? Nichts wissen wir. Wir wissen nur, das Grab ist leer. Und die gehen nach Hause. Das ist unfassbar. Das ist echt verrückt. Was wollen die zu Hause? Den anderen sagen, wir haben ein leeres Grab gesehen, so genau war es. Ja, schön. Aber die gehen nach Hause. Das war von neu so, war man nie so präsent geworden. Die Jünger sind also zu Hause. Und wir wissen bis jetzt nichts über Jesus, außer dass er nicht mehr im Grab ist. Aber keine Ahnung. Aber Maria, und das ist schon ein Hammer. Aber Maria ist nämlich nicht nach Hause gegangen. Das ist ihr gar nicht eingefallen. Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabeshöhle. Also sie war die erste morgens nicht allein, aber sie war die Erste. Sie hat ja auch gesagt, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt hat. Da merkt man auch, es waren andere dabei. Aber der Fokus ist hier auf Maria Magdalena, die eine solche Herzensbeziehung zu Jesus hatte, wie ich sie uns allen wünsche. Aber Maria, sie wollte Jesus begegnen. Sie wollte nicht einfach nach Hause gehen. Sie wollte ihn sehen. Sie wollte seine Nähe wieder erleben, wie sie es erlebt hat. Sie stand wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Sie wollte auch ihre Trauer loswerden. Weinend beugte sie sich vor, also sie ist draußen. Sie beugt sich jetzt auch, ähnlich wie Johannes, in diese Grabhöhle, um in die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und der andere am Fußende. Und spannend, sie erschreckt nicht. Das ist selten. Das ist ganz selten im Neuen Testament. Wenn hier sind zwei Engel, das Grab war vorher, waren keine Engel. Petrus und Johannes haben diese beiden Engel nicht gesehen. Sie sieht die Engel, die sitzen da, ist ja ganz normal. Ja? Man schaut in ein leeres Grab, zwei Engel sitzen da, alles. Ne? Haben wir ja jeden Tag. Nein, hat sie auch nicht. Zwei Engel sitzen da und die fragen sie, und die sind so gut, die Engel, die gefallen mir. Frau, warum weinst du? Na, die wussten natürlich mehr. Warum weine ich? Warum weint Maria Magdalena, wenn Jesus gestorben ist? Der Retter ihres Lebens, der Befreier aus all ihren Nöten, der ist gestorben, gerade frisch, den haben sie beerdigt und jetzt ist er weg. Warum weint man dann? Sie war verzweifelt. Sie war fertig mit dem Leben. Warum weinst du? Maria erwiderte, sie haben meinen Herrn weggeschafft und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da merkt man ihre ganze Verzweiflung, wo sie sagt, es ist weg. Und da merken wir auch, dass die Jünger und die Jüngerinnen sich nicht die Auferstehung ausgedacht haben. Ja? Sie steht im leeren Grab, sieht zwei weiße Engel, positioniert am Kopf- und Fußende. Kann das genau beschreiben, aber keine Idee daran, keine Idee, der ist sicher auferstanden. Nein. Das ist keine Idee von Menschen, das ist eine Idee von Gott mitten in diese Welt hinein. Maria hatte diese Idee nicht. Sie ist völlig auf der irdischen Ebene, zwar mit einer tiefen Liebe zu Jesus, und das ist wirklich vorbildlich, aber noch völlig auf der irdischen Ebene. Sie haben irgendwer, ja, nicht die Engel, irgendwer hat meinen Herrn weggeschafft und ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wohin. Jetzt wird es noch besser. Als sie nach hinten blickte, also die hängt dort hier vorne am offenen Grab, schaut so hinein, merkt dann, so stelle ich mir das vor, einen Schatten hinter sich, ja, und dreht sich so um. Als sie nach hinten blickte, sah sie Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass er Jesus war. Er sagte, Frau, warum weinst du? Die Frage kennen wir schon, oder? Kennen die 30, die zwei Engel und der draußen? Gleiche Frage. Wen suchst du? Das hatte sie gerade den Engeln erklärt. Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt, dann werde ich ihn holen. Ja. Sie will ihn holen. Und er ist schon da. Er ist selber gekommen, um es ihr zu sagen. Er hat nicht nur Engel geschickt, nicht irgendwen, er hat nicht nur einen Brief vom Himmel geschickt, er ist selber gekommen. Jesus steht da und sagt es ihr. Ach, das ist ein... Ja. Es ist einer der Texte, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ihn gelesen, in einem Buch, gar nicht in der Bibel. Da war ich auf jeden Fall noch nicht verheiratet, nicht mit der Maris zusammen, also runde 30 Jahre her. Und er hat mich gepackt, dass ich weiß ich nicht, wie lange geheult hatte. Ich heulte zu der Zeit praktisch nie. Jetzt heule ich öfter. Aber damals heulte ich nie. Und er hatte mich gepackt, weil er so gut ist. Weil Jesus so gut ist. Diese Anrede, Maria, und es könnte dein Name sein. Tobias, Trude, Ewald, welcher Name auch immer, dein Name. Er spricht dich an, er kommt, er ist da. Die Maria war völlig fertig und suchte Jesus. Ich hoffe, wir suchen ihn auch immer wieder. Und ich bin mir sicher, er kommt. Er kommt vielleicht nicht immer so schnell wie hier, aber er kommt. Er lässt uns nicht da am offenen Grab verrecken. Das tut Jesus nicht. Er steht da. Er ist nicht der Gärtner. Sie braucht ihn auch nicht herbeiholen. Einen Leichnam durch die Gegend tragen. Ja? Und noch fertig salben. Alles unnötig. Kann er die Salböl kann sie für irgendwen nehmen. Jesus steht da. Maria. Und als sie diese Stimme hört, geht es ihr durch und durch. So wahrscheinlich noch mehr als mir vorher. Ihr Name aus dem Mund von Jesus, ihr Name in ihr Herz gesprochen. Ihre Suche ist beendet. Ihre Sehnsucht wird gestillt. Da drehte sie sich um und rief, Rabuni, lieber großartiger Lehrer, ihr ist gerade nichts anderes eingefallen. Das ist fantastisch. Alles früh morgens und die Jünger sind zu Hause. Sie hätten was erleben können, aber sie sind zu Hause. Schade. Aber Maria ist ja da. Und Jesus kommt nicht nur für 12 Jünger oder für 150 Jünger oder was auch immer. Eine suchende Frau, Jesus ist da. Er begegnet ihr. Fantastisch. Osterbotschaft. Und Maria erkennt ihn. Es gibt keinen Zweifel mehr. Sie hat ab dem Moment null Zweifel. Erst noch dachte sie, es könnte der Gärtner sein. Vielleicht waren ihre Augen auch so verweint, dass sie nicht mehr klar sehen konnte. Alles möglich. Aber an der Stimme hat sie ihn sofort erkannt. Interessant, bei den ersten Fragen noch nicht. Vielleicht hat Jesus ein bisschen die Stimme verstellt, weiß ich alles nicht. Ja. Auferstehung, wie genial ist das? Das hier ist wirklich genial. Jesus kommt zum eigenen Grab. Wo er vorher gerade war, keine Ahnung. Die Engel sind nicht mehr wichtig. Viele von uns wünschen sich ja irgendwie mal eine Engelerscheinung. Ja, ist vielleicht nett, aber eine Jesuserscheinung, besser. Ja? Und so ist das hier auch, im Wort Gottes. Und ich hoffe, ihr könnt da etwas von aufnehmen heute Morgen, dass Jesus euch auch begegnet, jedem Einzelnen, so wie er es braucht, mit seinen Fragen, mit seinen Herausforderungen, mit seinen Freuden und Zweifeln und was auch immer alles da ist. Maria, hat Jesus gesagt. Und das ist ihr eingegangen. Und mir geht das immer wieder hinein. Einzelne von uns heißen Maria. Jeder hat seinen Namen. Aber Jesus ruft und kennt diesen Namen. Rühre mich nicht an. Sie hat ihn, glaube ich, festhalten wollen. Ich nehme an, sie hätte ihn umklammert und nicht mehr losgelassen. Was genau dahinter steckt, aber Jesus sagt, rühre mich nicht an, sagte Jesus zu ihr. Ich bin noch nicht hinaufgefahren zum Vater. Geh zu meinen Brüdern, nicht leiblichen Brüdern. Das hat sie gleich verstanden, wen Jesus hier meint. Sie hat viel von Jesus aufgenommen. Jesus hat gesagt, die meine Worte hören und sich danach richten, das sind meine Brüder, meine Schwestern, ja, meine nächsten Verwandten. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich kehre zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und da sehen wir ganz viel in diesem Aussage. Jesus ist weiterhin völlig souverän in seinem Tun. Er weiß, Auferstehung ist noch nicht der Schluss. Es geht noch weiter. Er hat noch eine Zeit hier auf der Erde, dann kommt Himmelfahrt, dann kommt Pfingsten. Ist für Jesus alles klar. Er ist noch hier und das sollen die Jünger wissen. Aber es ist auch klar, er wird wieder zum Vater gehen, zu seinem Vater im Himmel. Und durch das, was er gerade vollbracht hat, letztes Wort am Kreuz, ist es auch ihr Vater und ist es auch unser Vater, so hoffe ich. Und es kann dein Vater im Himmel werden. Das hat er da drin. Ich kehre zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er nimmt die Jünger mit hinein. Und die Maria hört das. Und sie nimmt das auf. Und er sagt, geh jetzt zu den Brüdern und sag ihnen das. Sie weiß ja, wo die zu Hause sind. Und was sagt Maria? Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Natürlich, sie sagt das andere auch noch. Aber das, was sie erlebt hat, das sagt sie zuerst. Und das sagt sie, ja, das ist das, was sie sagt. Die Jünger hatten ihn nämlich noch nicht gesehen. Die Jünger waren zu früh nach Hause gegangen. Die Jünger, ja, zumindest zwei, waren am Grab. Sie haben das leere Grab gesehen, sie haben es inspiziert, sie wussten, was wo liegt, alles nett. Aber Maria Magdalena, ich habe den Herrn gesehen. Ich hoffe, du siehst ihn auch heute Morgen, siehst ihn immer wieder. Jesus dort am Eingang des Grabes stehen, lebendig, quicklebendig. Ja, wie sagte Hans-Peter Reuer, Jesus lebt und er erfreut sich bester Gesundheit. Ja, er hat keine Schwächen, keine Kreuzschmerzen, keine Gedankenaussetzer, das ist kein Problem. Jesus, ja, ist da und sie hat ihn gesehen. Maria Magdalena hat ihn gesehen. Und das wünsche ich mir auch für uns, wenn wir den Herrn wahrgenommen haben, in seinem Wort, in einem Lied, in einem Erlebnis, dass wir es weitersagen, uns gegenseitig. Wir brauchen das. Ja? Sie sagt eben nicht nur, ihr wisst doch, Jesus hat gesagt und Jesus hat mir zu euch gesagt, sondern als erstes, ich habe ihn gesehen. Und das war bisher neu. Bisher wusste noch keiner der Jünger, dass man ihn sehen kann. Ich meine, Totenauferstehung, wie geht das? Leeres Grab, okay. Vielleicht ist er ja sofort beim Vater im Himmel. Weg. So genau war das nicht aufgeschrieben, wann was passiert. Aber Maria Magdalena hat ihn gesehen. Und das gibt natürlich Hoffnung. Hoffnung worauf? Hoffnung, ihn auch zu sehen. Ich meine, das hätte ich sofort gewollt. Also, wenn sie ihn gesehen hat, dann ich doch auch. Petrus, was ist los? Ja? Johannes, der den Jesus lieb hatte. Hast du Jesus auch lieb? Also, Jesus kann man sehen. Und jetzt habe ich noch ein paar Fragen für uns zum Text und zum Leben. Glaubst du, also nicht hältst du für möglich, dass das so war, sondern glaubst du, bist du zutiefst überzeugt, vertraust du diesem Wort Gottes, dass das so ist? Glaubst du, dass das Grab leer, in Anführungszeichen, es war nicht ganz leer, es war Luft drin, klar, und die Leintücher und das Schweißtuch, ist ja das Käse. Ja? Glaubst du, dass das Grab, dass Jesus nicht mehr im Grab war, dass es leer war, in diesem Sinne leer? Ja? Und das musst du für dich beantworten. Weil wenn das nur ein Symbol ist, ja, nur eine Geschichte, damit wir uns besser fühlen, vergiss es. Das ist nichts. Das ist nichts, worauf man sein Leben bauen kann. Glaubst du, dass das Grab leer war? Ich glaube das zutiefst. Das war leer. Ja. Glaubst du, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Natürlich. Ja, ich glaube das. Genau so, wie es da stand. Und wie es da steht und stehen wird. Er, Jesus, der Christus, der Sohn Gottes, der Menschensohn, der Sohn von Maria, der ist auferstanden. Der ist da rumgegangen, so natürlich, als wäre er der Gärtner. Aber er war es nicht. Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn und damit Gott selbst ist? Ja, das glaube ich. Wir haben hier eine kleine Andeutung gesehen. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Da sagt er nochmal, ich bin Gottes Sohn. Ich bin nicht nur, ich bleibe jetzt nicht hier auf der Erde im Abfall. Das wird noch passieren. Ich glaube das. Bist du zutiefst überzeugt? Glaubst du, dass Jesus jetzt bei seinem Vater im Himmel ist? Ja, dort ist er. Da ist er. Er hat gesagt, dass er dorthin geht. Und 40 Tage später war die Himmelfahrt. Und ja, im Glaubensbekenntnis ist es so schön formuliert, er sitzt zur Rechten Gottes. Es geht dann auch weiter. Von dort wird er kommen. Vorher haben wir es gesungen. Wir haben schon ganz viel in den Liedern gesungen. Und jetzt noch eine ganz andere Frage, wo es nicht nur um Glauben, sondern um den gelebten Glauben geht. Ist Jesus es in deinen Augen wert, dass du dein Leben für ihn lebst? Und das ist eine existenzielle Frage, die jeder auch wieder für sich beantworten muss. Und ich wünsche, dass da ein fröhliches Ja kommt, genau wie bei der ersten Frage. Ich wünsche das, ich hoffe das. Deshalb sind wir hier, deshalb feiern wir Ostern. Deshalb hat Gott uns sein Wort gegeben. Nicht nur, damit wir Informationen haben über Maria und ihr Erlebnis am offenen Grab, sondern, dass wir glauben. Und Glauben heißt Vertrauen. Und Vertrauen heißt eben nachfolgen. Mit ihm leben, für ihn leben. Wie das weitergegangen ist, über die nächsten Verse darf ich nicht mehr predigen. Das ist nächste Woche dran. Ich hoffe und wünsche, ja, ihr konntet das mitnehmen, da vom offenen Grab direkt, ja, zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen Tod und Leben, und dass Jesus euch begegnet ist oder noch begegnet. Ich bete noch zum Schluss. Lieber Herr Jesus Christus, du gegenwärtiger Herr, allmächtiger Gott, ich bete dich an, wir beten dich an, preisen dich für die Auferstehung. Ja, wie genial ist das? Das kannst du dir nur ausgedacht haben, weil du allmächtig bist und weil du das einfach kannst. Und weil du es vollbracht hast für uns und weil du uns so sehr liebst. Wir beten dich darüber an. Wir sagen dir Danke. Und wir bitten dich, lieber Herr, dass du auch unsere Herzen weiter heilst. Du kennst unsere Zerbrochenheit. Du weißt, was in jedem Einzelnen vorgeht. Danke dafür. Danke, dass du nicht mit der Rute, mit der Peitsche kommst, sondern mit der Begegnung, dass du uns ansprichst. Wir loben dich, lieber Herr. Und, lieber Herr, wir bitten dich auch für diese Not in der Welt. Nachdem du ja der Herr aller Herren bist, bitten wir dich, dass du ja denen beistehst, die um deines Namens willen verfolgt werden, die nicht so frei und fröhlich jubeln können wie wir heute Morgen, mit offener Tür. Lieber Herr, steh ihnen bei und schenke ihnen trotzdem diese tiefe Osterfreude. Du kannst das. Und auch da, wo Kriege sind, wie in der Ukraine und auch anderswo auf dieser Welt. Lieber Herr, wir bitten dich, dass du als der Friedefürst dich auch dort verherrlichst. Erbarm dich über diese Welt, wo so viel Finsternis ist. Danke, dass du das Licht bist. Wir beten dich an. Amen.